Warum lässt Gott Leid zu? Das ist eine Frage, die oftmals von zwei Gruppen gestellt wird, so erlebe ich das zumindest. Zwei ganz unterschiedliche Gruppen. Sie wird zum einen von Menschen gestellt, die glauben nicht an Gott, das sind Atheisten, und sie nutzen diese Frage als Argument. Ja, warum lässt ein guter Gott Leid zu? Das ist irgendwie unverständlich, deswegen glaube ich nicht an Gott. Das ist so der Gedanke dahinter. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die könnte eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Das sind Christen, die oftmals Leid erleben. Und sie nutzen diese Frage nicht irgendwie als Argument. Das ist für sie keine rein intellektuelle Sache, sondern eine ganz persönliche. Und das ist eine Frage, die ja gar nicht unbedingt an andere Menschen gestellt wird unter Christen, sondern in erster Linie an Gott selbst. Und wenn ich denke zwar, dass wir ja diesen atheistischen Kritikern schon auch, wir sind verantwortlich, ihnen eine Antwort zu geben, aber heute soll es nicht darum gehen, heute soll es darum gehen, eben um dieses Thema Leid, auch um Themen wie Zweifel oder Frustration. Aber es ist, wie gesagt, nicht eine kalte Angelegenheit, es ist eine persönliche Angelegenheit. Wir wollen uns dabei das Buch Habakuk anschauen. Benny hat schon das dritte Kapitel davon gelesen. Wir wollen quasi eine Buchpredigt heute haben zum Buch Habakuk, weil das gerade diese Menschen trifft, die im Leid sind, die ja vielleicht auch teilweise Zweifel haben oder die einfach frustriert sind. Und das Buch ist nicht allzu lang, aber es ist sehr reich. Deswegen wollen wir direkt reinstarten ins Buch Habakuk. Und es ist ziemlich einzigartig, finde ich, dieses Buch Habakuk, weil normalerweise ist es ja so, bei Propheten, Gott sagt den Propheten, hey, ich habe hier eine Botschaft an mein Volk und du bist der, der diese Botschaft nur bringen soll. Und das war eine Gerichtsbotschaft meistens. Und das haben sie dann auch gemacht. Aber was bei Habakuk so interessant ist, ist, dass das Volk eigentlich wirklich nur eine Nebenrolle spielt. Also was bei Habakuk geschieht, ist, Habakuk spricht nicht zum Volk, er spricht zu Gott. Und Gott spricht wieder zu Habakuk. Und Habakuk spricht wieder zu Gott. Das ist ein Gespräch zwischen Habakuk und Gott. Und Habakuk legt ihm sein Leid dar, das, was ihn beschäftigt. Und was er zu Gott spricht, das wollen wir uns mal anschauen. Wir lesen mal Habakuk 1, die Verse 2 bis 4. Da sagt er: Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir und es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Habakuk fragt Gott eine Frage, die du vielleicht auch aus deinem Leben kennst. Herr, wie lange noch? Wie lange noch soll ich zu dir schreien? Wie lange noch soll diese Krankheit sein? Wie lange diese geistliche Dürre? Wie lange diese Situation ohne Veränderung? Das sind diese Fragen, die uns manchmal beschäftigen. Was Habakuk zum Leiden bringt, ist die Gesellschaft, weil die sehr, sehr unmoralisch ist und sehr viel Ungerechtigkeit in der Gesellschaft herrscht. Und wir können heutzutage sicherlich auch sagen, Amen, ja, das sehen wir oft. Wenn wir uns umsehen, sehen wir irgendwie an jeder Ecke Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und es gibt viele Gründe, traurig zu sein. Aber was sehr interessant ist, ist, dass Habakuk nicht wie wir in einer Gesellschaft leben, die ja zunehmend säkularer wird, also die sich immer mehr von der Bibel und von Gott entfernt. Er lebt ja im Südreich von Israel, also eigentlich in einer Gesellschaft, in einem Volk, das von Gott auserwählt wurde, zu dem Gott gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott hat Israel zu seinem Eigentum gemacht und da könnte man doch jetzt eigentlich erwarten, dass Israel auch als Volk Gottes handelt, oder nicht? Also ist es nicht. Wir müssen, oder Habakuk muss in Vers 4 mit Schrecken feststellen, dass Gottes Gesetz ohnmächtig wurde. Also das, was Gott am Berg Sinai seinem Volk gegeben hat, das Gesetz, das sie durch ihr Leben leiten soll, das wird ohnmächtig. Und nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf institutioneller Ebene. Also im Gericht, da wird keine Gerechtigkeit mehr gesprochen, sondern Ungerechtigkeit. Es herrscht sehr viel Sünde. Und das bringt Habakuk zur Verzweiflung. Er ruft Hilfe und Gewalt. Aber was Habakuk hier als Fazit in diesen ersten Versen hat, Gott, du hörst mich nicht und du hilfst auch nicht, du rettest nicht. Und wir wissen nicht, wie lange diese Phase war. Ich schätze mal, dass es ziemlich lange war, sonst hätte er nicht gesagt, hey, du hörst mich nicht, du hilfst mir nicht. Wie dem auch sei, es kommt tatsächlich eine Antwort von Gott. Und wer weiß, vielleicht waren das Jahre, die Habakuk warten musste, aber es kommt eine Antwort von Gott. Und eins steht fest, diese Antwort, die gefällt Habakuk gar nicht. Also vielleicht hast du auch schon mal so eine Situation erlebt, wo du gedacht hast, schlimmer kann es nicht kommen, nur um dann kurz danach zu sehen, okay, es kann tatsächlich schlimmer kommen. Wir nutzen ja auch diesen Ausdruck, das ist so gut, um wahr zu sein. Ja, bei Habakuk war es zu schlecht, um wahr zu sein. Also die Antwort von Gott hat ihm nicht gefallen. Lasst uns mal die Verse 5 bis 6 lesen. Schauet hin unter die Heiden, sehet und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Also wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet es nicht glauben, ihr müsst es selbst mit eigenen Augen sehen. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, das sind die Babylonier, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Also was Gott hier im Endeffekt sagt, Habakuk, du hast recht, mein Volk, das ist böse, das ist sündig und ich werde es bestrafen, es wird Gericht erhalten. Und ich werde es richten durch Babylonien. Babylonien wird es angreifen, Babylonien wird groß werden und es wird Israel zerstören. Schon bald, schau mal ein bisschen auf die Außenpolitik, schau dir die Entwicklung der Länder an. Schon bald wird da eine Nation aufstehen, die wird ganze Nationen zerstören und Israel wird auch dazugehören und das ist das Gericht gegen Israel. Und Gott formuliert hier ja ganz krass, er sagt, staunt und erstarrt. Und der Grund dafür liegt darin, dass Babylonien mit einer Kraft auftritt, mit einer Manneskraft, die wurde so noch nicht gesehen. Und das beschreibt er dann in den Versen 7 bis 11. Er stellt dieses Volk in seiner Schrecklichkeit dar. Ja, niemand wird diese aufsteigende Weltmacht irgendwie ihr erfolgreich entgegentreten. In Vers 7 steht, dass diese Nation gebieten wird und nicht ihr etwas geboten wird. Sie zwingt, wie sie will. Sie lässt sich nichts vorschreiben. Vers 10 treibt das Ganze dann in die Höhe und sagt, sie werden Könige verspotten. Ja? Die werden Bullies sein, die werden Tyrannen sein. Von ganzen Ländern, von den Königen, von den Höchsten der Nationen. Vers 8, niemand ist schneller als ihre Reiter auf ihren Pferden. Die sind so schnell wie Leoparden und sie sind so hungrig wie Wölfe und haben kein Problem, ganze Nationen zu zerfleischen. Rohe Gewalt liegt bei denen an der Tagesordnung. Und sie sind diszipliniert und fokussiert. Je nach Übersetzung kommt es deutlich oder nicht so deutlich raus, aber Vers 9, zumindest in der Luther-Übersetzung steht, wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts. Und in anderen ist es nochmal, anderen Übersetzungen ist es nochmal deutlicher, das, was sie wollen, das tun sie auch. Und ihre Skrupellosigkeit im Kampf, gepaart mit dieser Disziplin und mit ihrem Fokus, das macht sie zum ultimativen Zerstörer. den Gott dann in Vers 11 als verwüstenden Sturm bezeichnet. Aber das war noch nicht die schockierendste Nachricht. Die schockierendste Nachricht befindet sich in Vers 6. Da steht, denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken. Gott erweckt die Chaldäer, er stachelt sie auf. Er steht hinter dieser bösen Nation, die ihr Unwesen treibt. Und Habakuk, der fällt aus allen Wolken. Also, okay, Israel ist schlimm und es verdient Gericht, aber doch nicht durch Babylon. Die sind noch viel schlimmer. Die sind, also, das passt irgendwie nicht in Habakuks Denken rein. Das Heilmittel scheint schlimmer zu sein als die Krankheit. Und das Ganze, das rüttelt an Habakuks Gottesbild. Er leidet jetzt nicht mehr nur aufgrund der Ungerechtigkeit, die in seinem Volk herrscht. Er leidet jetzt auch darunter, dass etwas geschieht, das nicht zu seinem Gottesbild passt. Es erscheint unverständlich. Das Problem ist aber nicht, dass Habakuk anfängt, an Gottes Existenz zu zweifeln oder an gewissen Eigenschaften. In Vers 12 sagt er, du bist doch der Heilige, du bist doch ewig. Daran hält er fest. Aber dennoch zweifelt er. Er zweifelt zwar auf fester Grundlage, er hat immer noch diese Überzeugung, aber dennoch leidet er, dennoch zweifelt er. Und er ist uns, denke ich, ein gutes Beispiel darin, wie man mit Leid oder auch mit Zweifeln umgeht. Indem er sich darauf zurückbesinnt, wer Gott eigentlich ist, gibt er uns einen wichtigen Hinweis mit für unser Leben. In Zeiten des Leids, in Zeiten der Frustration auch oder in Zeiten des Zweifels, da sollte man vielleicht einfach mal Halt machen und versuchen, klare Gedanken zu fassen. Immer wieder geschieht es, dass Christen, die in einer schwierigen Situation sind, sich von der Gemeinde, von der Kirche zurückziehen und sich denken, alleine komme ich besser durch. Als Alleingänger gesunde ich eher. Da wird mein Problem eher wieder gut. Und dann gibt es andere, die wollen ihr Herz mitteilen und jedem davon erzählen und einfach sich damit vielleicht auch ein Stück ablenken. Was aber Habakuk macht, ist, er besinnt sich erstmal wieder, wer Gott eigentlich ist. Und vielleicht vergessen wir manchmal, bevor wir reden oder eine gewisse Tat machen, einfach mal nachzudenken. Nachzudenken über Gott, über das, was er ist, über das, was er uns sagt, was er uns zuspricht. Wenn du über dein Problem nachdenkst, fang nicht mit dem Problem an, sondern fang mit Gott an. Das macht Habakuk, wenn er erstmal aufzählt, was er von Gott weiß, bevor er mit dem Problem fortfährt. Aber oft ist es ja bei uns, so wie auch bei Habakuk, dass das, was geschieht, was ich erlebe, irgendwie nicht mit dem zusammenpasst, wie mein Gottesbild ist. Und was wir eben bei Habakuk sehen, ist, dass er mit diesem Problem zuallererst zu Gott kommt. Wir sind ziemlich gut darin, über Gott zu reden, aber wir haben vielleicht verlernt, mit Gott zu reden. Dabei ist ja das Wichtigste. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht eine Frage, die wir in erster Linie einer anderen Person stellen, sondern wir haben doch Gott als unseren Vater. Deswegen diese Frage zuallererst zu Gott. Wir können Gott all unsere Probleme bringen, wir dürfen vor Gott klagen. Manche Leute meinen, dass Menschen, die trauern, die zweifeln, die was auch immer, die haben einen schwachen Glauben. Aber ich glaube nicht, dass es zwingend wahr ist. Ich möchte es mal ein bisschen überspitzt formulieren. Zweifel können ein Zeichen für starken Glauben sein. Der starke Glaube, dass Gott mit deinen Zweifeln umgehen kann, dass er damit nicht überfordert ist. Der starke Glaube, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn unser Erlebnis etwas anderes sagt. Auch wenn unser Gefühl etwas anderes sagt, der Glaube, dass Gott doch es gut mit uns meint. Okay, aber wie machen sich jetzt die Zweifel von Habakuk bemerkbar? Das lesen wir in Vers 12. Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben. Lass uns nicht sterben. Das ist sehr interessant, weil die verschiedenen Übersetzungen, die übersetzen dieses lass uns nicht sterben. Also es steht eigentlich immer der Inhalt, lass uns nicht sterben, aber je nach Übersetzung steht da ein Ausrufezeichen. Oder eben, hier in Luther steht es als Aufforderung, lass uns nicht sterben. In anderen Übersetzungen steht, wir werden nicht sterben. Zum Beispiel die Zürcher Übersetzung, wenn du das liest, denkst du, Habakuk ist überzeugt, wir werden nicht sterben. Und dann in einer anderen Übersetzung steht da ein Fragezeichen. Wir werden doch nicht sterben, oder? Und es scheint irgendwie ein bisschen undurchsichtig zu sein, dass die Übersetzungen das irgendwie nicht einheitlich übersetzen. Aber ich frage mich, ob nicht gerade damit ein Stück weit gespielt wird. Weil wir leben doch irgendwie alles. Alle diese drei Dinge, wenn wir in schwierigen Situationen stecken. In einem Moment bin ich überzeugt, wir werden nicht sterben. Gott ist souverän und damit hat es sich. Und im nächsten Moment frage ich mich, wir werden doch nicht sterben, oder? Gott meint es doch gut mit mir, oder nicht? Und was wir dann im Endeffekt nur sagen können ist, Gott, lass uns nicht sterben. Gott, steh uns bei. Habakuks Name übersetzt bedeutet so viel wie er, der umarmt, der sich festklammert. Und das ist ein schönes Bild, oder ja, finde ich. Und er tut es tatsächlich, er klammert sich fest und er macht es mit Ausdauer. In Kapitel 2, Vers 1, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Wie oft bitten wir um Dinge, einmal, zweimal, vielleicht mehrmals, auch wenn dann die Antwort Gottes kommt, trifft sie uns an, wie wir schon wieder mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Ein Mann schrieb einmal, Gottes Schiffe kommen an unseren Häfen an, aber da ist niemand, der sie entlädt. Gott antwortet auf unsere Bitten, aber wir haben schon längst unsere Warte verlassen, aber nicht Habakuk. Gottes Antwort an Habakuk füllt ab Vers 2 das ganze zweite Kapitel. Und ich glaube, die Antwort lässt sich mit dem Vers 4 gut zusammenfassen. Da schreibt er, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keinen Ruhm in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. In den Versen 6 bis 20 spricht Gott 5 Weherufe aus. Also 5-mal kommt ein kräftiges Wehe euch und damit spricht er die Babylonier an. Die sind halsstarrig. Und die werden keine Ruhe in ihrem Herzen haben. Das zeigen diese Weherufe. Die ersten beiden Weherufe beziehen sich auf wirtschaftliche Ausbeutung. Also die Reichen beuten die Armen aus, machen große Zinsen. Und das ist schlecht. Wehe denen, die sowas tun. Der dritte Weheruf bezieht sich auch auf Ausbeutung, aber diesmal auf körperliche Ausbeutung. Dort steht, dass sie ihre Städte mit Blut bauen. Also die Arbeiter oder Sklaven haben so schlechte Arbeitsbedingungen, dass sie dabei sterben. Wehe denen, die sowas tun. Der vierte Weheruf, der geht dann auf ihren Umgang mit Alkohol ein, mit der Trunkenheit. Das wird auch angeprangert. Und dann im fünften Weheruf wird das Zentrum ihrer Boshaftigkeit angesprochen, ihr Götzendienst. Und in Kapitel 1, Vers 16 wurde deutlich, dass der Götze Babylons ihre eigene Kampfeskraft war. Sie sind ihre eigenen Götzen. Dafür müssen sie bezahlen. Gott sagt zu Habakuk, ich werde nicht nur Israel mit Babylon richten, sondern auch Babylon für seine Übeltaten zerstören. Und es wird klar, dass Gott oder die Tatsache, dass Gott gottlose Nationen wie Babylon als Werkzeug nutzt, bedeutet nicht, dass er sie auch befürwortet. Es bedeutet vielmehr, dass er selbst das Böse, selbst den sündigen Menschen so in seinen alles umfassenden Plan integriert, dass etwas Gutes und Gerechtes dabei rauskommt. Und das ist sehr ermutigend zu wissen. Es ist nicht Gott und das Böse. Die sind nicht auf dem gleichen Level. Gott steht über allem und wird alles so ausrichten, dass es gut kommt. Kommen wir zum zweiten Teil von Vers 4. Der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Gott fordert Habakuk in Vers 2 auf, dass er Gottes Worte auf eine Tafel aufschreiben soll. Gut leserlich, damit die Leute, die vorbeilaufen, es lesen können. Das, was Habakuk aufschreibt. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Unter diesen ganzen Gerichtsworten und in dieser ganzen Sünde, in dieser ganzen Schlechtigkeit, nicht nur und Leid, nicht nur bei Habakuk, nicht nur in Israel, sondern international, stehen dort Worte gut leserlich für die Menschen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Bisher ging es um ganze Völker, Israel, Babylonien. Aber wenn es um diejenigen geht, die Leben erhalten sollen, wird auf einmal im Singular geschrieben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk, es stimmt, die Lage sieht ziemlich schrecklich aus. Der Niedergang, der Untergang steht bevor. Aber sei dir gewiss, deine Treue zu mir, dein Vertrauen auf mich, das gewährleistet dir Leben. Und dieses Leben wird nicht unbedingt ein süßes Leben sein, aber es wird ein Leben mit Gott sein. Und das ist wahres Leben. Nichts anderes hat dann viele Jahre später der Apostel Paulus verkündet, in Römer 1, Vers 17. Dort zitiert er diesen Vers und schreibt, ich möchte da Römer 1, die Verse 16 bis 17 lesen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Kraft, diese gute Botschaft, die schenkt Leben, wenn man ihr Glauben schenkt. Wenn man darauf vertraut, dass Jesus Christus für einen gestorben und auferstanden ist und so die Schuld auf sich genommen hat, dann hat man Leben. Und nochmal, das ist nicht gleichzusetzen mit einem blumigen Leben. Manchmal bedeutet es sogar kein irdisches Leben, weil viele Christen aufgrund dessen sterben mussten. Aber dieses Leben, das Gott verspricht, das geht über dieses irdische Leben hinaus. Und es bedeutet, wahres Leben zu haben, mit Gott unterwegs zu sein. Teil von seinem erkauften Volk zu sein. Viele Juden in Israel zur Zeit von Habakuk, die hatten das nicht. Die gingen falsche Wege. Babylonien ging falsche Wege. Aber nicht Habakuk. Habakuk in seinen Leiden und Schwierigkeiten wusste er eine Sache, er gehört zu Gott. Und als einer, der zu Gott gehört, schreibt jetzt im dritten Kapitel ein Psalm, ein Lied, wie wir vorhin bereits gehört haben. Und es ist so, ich liebe dieses Kapitel, weil nicht nur der Fakt, dass Habakuk hier mit einem Lied antwortet oder sein Buch schließt, es ist auch der perfekte Schluss für seine Geschichte, für sein Buch. Und es ist wirklich überwältigend. Und die Bilder sind auch so einfach krass. Und lass uns ein bisschen darauf schauen noch. Habakuk kann in Vers 2 jetzt endlich sagen, Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe deine, also Kapitel 3, Vers 2, ich habe deine Werke gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Nach all seinen Zweifeln, seinen Fragen, seinem Leid, kann jetzt Habakuk ernsthaft sagen, Gott, ich habe deine Werke gesehen, ich habe deinen Plan gesehen und ja, ich bitte dich darum, dass du diesen Plan auch ausführst. Vers 2 ist irgendwie die Habakuk-Version von der Bitte, die Jesus uns in seinem Vaterunser lehrt, dein Wille geschehe. Von der verzweifelten Frage, wie Gott all diese Dinge zulassen kann, hat sich Habakuk nun zu dem entwickelt, der betet, der beten kann, dein Werk soll geschehen. Dein Zorn über Israel und dein Gericht ist gerecht. Dein Zorn über Babylon und das Gericht ist gerecht. Und diese Überzeugung, die schließt die Bitte um Barmherzigkeit gar nicht aus. Am Ende von Vers 2 sagt er, im Zorne denke an Barmherzigkeit und tritt damit für sein Volk nochmal ein. Und was denn darauf folgt, ist eine Art Vision von Habakuk. Er sieht, wie Gott auf die Erde kommt. In all seiner Herrlichkeit, in all seinem Glanz, in seiner Kraft auftritt. Und in Vers 3 heißt es dann, dass Gott vom Gebirge Paran herkommt. Das ist eine poetische Bezeichnung für den Berg Sinai. Und Habakuk weckt damit beim Leser Gedanken an die Gesetzgebung Gottes am Berg Sinai. Es gibt auch in 5. Mose 33, Vers 2 eine Stelle, da steht, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berg Paran, da haben wir es wieder, und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Und im darauffolgenden Vers steht dann, wie hat er sein Volk so lieb? Und es ist brillant, was hier Habakuk macht, dass er da diese Parallele zieht. In seinem Psalm bezeichnet er oder zeichnet ein Bild von Gott, wie er auf die Erde tritt und ganze Völker einfach zertritt, zerstört. Gott wird als unüberwindbarer Krieger dargestellt mit seinen Pfeilen und mit seinem Speer. Sogar die Naturelemente, die wir nicht beherrschen können, die bekommen Angst. Vers 11 nach der NEU, es ist so interessant, wie sie es ausdrückt, Sonne und Mond verstecken sich im Haus. Andere Übersetzungen sagen, die Sonne hat vergessen, dass sie aufsteht und der Mond bleibt stehen, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen. Die Berge, die sonst so prächtig sind, die werden zerschmettert, fallen um. Sie müssen sich bücken, Vers 6, wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das Vers 6 ist, aber es steht auf jeden Fall, dass sie sich bücken müssen, obwohl sie schon so uralt sind. Und bücken, das ist ja ein Zeichen auch der Demut oder des Unterworfenseins. Sie sind uralt, bestehen ewig, sagt er, die müssen sich bücken, weil ihr Herr kommt. Das Wasser wird wild beim Auftritt von dem, der über die ganze Welt herrscht. Kurz gesagt, Habakuk erzeugt hier etwas, was wir heutzutage vielleicht als Weltuntergangsstimmung bezeichnen können. Weil was ist, wenn die Sonne auf einmal nicht mehr aufgeht, der Mond bleibt stehen, die größten Berge und Hügel fallen um, das Wasser, er spricht auch von Urfluten, glaube ich. Das passiert, wenn Gott auf die Erde tritt. Die Welt gerät in dieser Vision außer Fugen, weil der Heilige herabkommt. Aber warum kommt der Heilige herab? Will er einfach nur die Welt zerstören? Nein. In Vers 13 lesen wir den Grund. Du zogest aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels. Gott rettet sein Volk. Er hilft seinem Volk. Und ich glaube nicht, dass die Rettung von seinem Volk erst dann angefangen hat, als er Babylonien gerichtet hat. Ich glaube, die Rettung hat schon dann angefangen, als er Babylonien genutzt hat, um sein Volk zu richten. Gottes Rettung fängt da an, wo er das zerstört, was uns von ihm trennt. Seine Rettung fängt da an, wo er uns zu dem Punkt bringt, von dem aus ein Leben mit ihm möglich ist. Bei Israel sah es so aus, dass er sie für ihre Sünde bestraft hat. Israel musste niedergedrückt werden, an den Punkt der Verzweiflung gebracht werden, sodass ein Neuaufbau möglich sein konnte. Und mit dem Vers, den ich vorhin aus 5. Mose gelesen habe, im Kopf, können wir genau darauf vertrauen. Gottes Hinabsteigen auf die Erde mag schrecklich sein und für viele tatsächlich Gericht bringen. Sein Zorn ist da, aber er rettet gleichzeitig auch sein Volk. Oh, wie lieb er doch sein Volk hat, so stand es in der Stelle aus 5. Mose. Und dieses Hinabsteigen aufgrund von Liebe für sein Volk, ich glaube, dieser Gedanke findet seinen Höhepunkt im Evangelium von Christus. In Jesus kam Gott ebenfalls auf diese Erde, interessanterweise ganz anders, als hier Habakuk es beschreibt. Jesus kommt in Armut und in Schwachheit, aber die Botschaft war die gleiche. Er kam, um sein Volk von der Sünde zu befreien. Aber die Voraussetzung, dass ein Sünder umkehrt, ist natürlich, dass er davon überzeugt ist, dass er Sünder ist. Der erste Schritt zur Rettung ist für einen Menschen die Erkenntnis, dass er schlecht ist und Rettung überhaupt braucht. Solange man verblendet ist und in seiner Sünde lebt, wird man das nicht erkennen. Man sieht gar nicht den Sinn dahinter. Und ich glaube, das ist wiederum relevant dann für die Frage nach dem Sinn des Leids. Ich bin mir bewusst, dass es sehr, sehr viele verschiedene Arten von Leid gibt, auch sehr, sehr viele verschiedene Gründe. Aber ein Grund für das Leid ist, dass es uns näher zu Gott bringt, zurück zu Gott bringt oder überhaupt erstmal zu Gott bringt. Weil Gott das ganze Leben eines Menschen ausfüllen möchte, muss auch erst das ganze Leben freigeräumt werden für Gott. Und Charles Spurgeon, der sehr viel Leid erleben musste, erzählt einmal von einer Begebenheit, in der er einer jungen Frau in seiner Gemeinde begegnet und sie fragt, wann bist du eigentlich, hast du zu Christus gefunden? Und sie sagt, als ich sehr, sehr krank war. Und daraufhin reflektiert dann Spurgeon und er sagt, oft ist es so, Gott macht uns krank im Körper, sodass wir Zeiten haben, über ihn nachzudenken und uns wieder zu ihm zu wenden. Was würde wohl mit Menschen geschehen, die immer gesund wären, immer Erfolg haben? Leid ist der schwarze Hund, der hinter den verlorenen Schafen hinterherläuft, um sie zum guten Hirten zurückzubellen. Ich danke Gott, dass es den Besuchsdienst der Korrektur und heilige Zucht gibt, sodass unser Geist erhalten bleibt und wir zu Christus zurückgebracht werden. Habakuks Reaktion auf diese Vision, die ist sehr bemerkenswert. In Vers 16 steht sie, er zittert, Fäulnis kommt in seine Beine, er benutzt so krasse Sprache. Und es ist die angemessene Reaktion auf Gottes Eingreifen. Sie zwingt uns in die Knie, sie lässt uns nicht kalt, der Zorn Gottes ist heftig und er lässt die Menschen zittern. Aber nur so kann man doch zu dem Fazit kommen, das dann auch Habakuk in den letzten Versen zieht. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Ich komme zum Schluss. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass ich relativ generell geblieben bin, wenn es darum ging, das Leid irgendwie zu beschreiben. Es liegt daran, dass Leid ganz unterschiedliche, ganz verschiedene Formen annehmen kann und es viele verschiedene Gründe für Leid gibt. Was ich aber versucht habe, deutlich zu machen, ist, dass es gibt tausende Wege. Es gibt tausende Wege, die uns ins Leid führen. Es gibt relativ wenig Fragen, die wir uns im Leid stellen. Warum? Wie lange noch? Es gibt nur einen, der uns aus diesem Leid herausführen kann und das ist Gott, unser Herr. Und es ist nicht nur der Weg im Leid, sondern auch der Weg aus dem Leid hinaus, der steinig und schwer sein kann. Zwischen dem Leid und der Freude musste Habakuk zittern. Das Leid ist schwer, aber der Weg aus dem Leid kann ebenfalls sehr schwer sein. Aber was danach wartet, ist wunderschön. Es ist neue Freude, es ist auch neue Sicherheit. Und es ist auch ein neues Gottesbild. Ein Gott, der schöner ist, der herrlicher ist und der gnädiger ist, als wir uns davor überhaupt gedacht haben. Amen.